So, das war gerade ein Gebet, was wir gerade gesungen haben. Wir haben gesungen auf Englisch zwar, aber ich glaube, er hatte die deutsche Übersetzung da. Heiliger Geist, führ mich tiefer hinein, führ mich tiefer in diese Wahrheiten. Ja, nimm mich tiefer da, wo einiges vielleicht auch unbekannt ist. Da, wo einiges, wo ich aus meiner Routine aussteigen muss, aus meiner Komfortzone aussteigen muss, um einfach Gott noch besser kennenzulernen. Und was ich heute machen will, ich will mit euch zusammen, dass wir tiefer gehen, nochmal tiefer gehen mit diesem Thema, das wir auch letzte Woche schon hatten, ja, unser Vater, Abba, Vater. Und vielleicht mehr denn je kommt es mir so vor, als ja, oder ist es Stückwerk, ich habe so das Gefühl, ja, wir kratzen da gerade nur so an der Oberfläche, was das eigentlich heißt, dass Gott unser Vater ist. Und ich war da so auch angesprochen, es hat mich regelrecht geflasht, ja, als der Hartwig Henkel nochmal gesagt hat, oder als er gesagt hat, unsere erste Berufung ist es, Kind zu sein von diesem Vater. Und er hat gesagt, Jesus ist gekommen, um den Namen des Vaters zu offenbaren. Und das hatte ich auch schon ganz, ganz viele Male gehört, gelesen. Jesus ist gekommen, um Gott bekannt zu machen, um den Namen des Vaters zu offenbaren. Und als er aber gesagt hat, und dieser Name ist Abba. Und irgendwie, das hat bei mir so nachgeklungen, auch bis heute noch. Dieser Name ist Abba. Der Name, den Jesus offenbart hat, ist Abba. Und ich möchte heute einfach nochmal diesen Schwerpunkt setzen, was da Jesus eigentlich offenbart hat, weil ich glaube, dass wir das vielleicht auch zu selbstverständlich nehmen, dass Gott dieser Vater ist. Ja, für uns ist das klar, Gott ist dieser Vater. Aber zu diesem Zeitpunkt, als Jesus den Vater offenbart hat, da war das noch gar nicht so klar, dass Gott, dieser Gott im Himmel, dieser Schöpfer des Himmels und der Erde, dieser Vater ist, dieser Abba-Vater. Und ich wünsche mir für heute, wir werden sehr viel in der Bibel lesen, wir werden sehr viel schauen, was sagt das Wort Gottes über den Vater und über die Offenbarung des Vaters. Und vielleicht sind es viele Dinge, die wir alle schon gehört haben, vielleicht schon 100-mal gehört haben. Aber was ich bete ist, dass eine neue Sehnsucht dabei rauskommt, den Vater zu suchen, den Vater zu entdecken, tiefer zu gehen, sich mit dem Vater zu beschäftigen. Mir geht es so, mir seit 2 Wochen, ich wach auf damit, ja, mit diesem, es gibt ja auch so ein Lied von Chris Tomlin, ja, you're a good, good father, du bist ein guter, guter Vater. Und ich wach damit auf und ich gehe damit ins Bett und ich merke, dass Gott gerade dabei ist, mir einfach mehr zu zeigen von diesem Vater. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir uns heute damit beschäftigen, dass es bei uns allen einfach nochmal wirklich einen Schwerpunkt legt, eine Sehnsucht ins Herz legt, uns mit dem Vater, der den Vater zu suchen, uns dem Vater auszusetzen. So, wir haben diese Stelle gelesen aus Johannes 17, damit möchte ich beginnen, wo Jesus betet, zu seinem Vater betet und sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Man hat schon sehr früh angefangen, den Herrn anzurufen, ja, den Namen des Herrn sogar. Als Adam und Eva den Seth bekommen haben und der Seth wiederum einen Sohn bekommen hat, dann heißt es in der Bibel, das war die Zeit, wo man anfing, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich habe mir überlegt, was waren das denn für Namen? Ja? Welche Namen hat man denn damals angerufen? Den Namen des Herrn. Und ich habe mal geschaut und ich bin auf die Suche gegangen und habe nochmal wirklich zurückgeblättert und habe gesagt, okay, was war denn der Name des Herrn? Wenn Jesus kam, um den Namen des Vaters zu offenbaren, dann war es offensichtlich nicht der Name Vater. Und plötzlich wurde mir klar, Moment mal, das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir den Vater kennen und den Vater anbeten. Und man hat damals diesen Gott, diesen Ich Bin, angebetet. Ja, diesen Yahweh, diesen Namen, der so heilig war, dass man ihn nicht aussprechen konnte. Und ich fand es eigentlich ganz stark. Bärbel hat hier letzte Woche ja diesen Flyer gemacht, nochmal zum Vater. Wer keinen bekommen hat, hinten auf den Tischen liegen noch welche, dann könnt ihr nachher auch noch einen mitnehmen. Und sie hat diese Namen auch, die Namen Gottes, einige Namen Gottes draufgeschrieben. Das sind viele. Und man hat sie angerufen, El Shaddai, ja, Yahweh Jireh, Adonai und wie sie alle heißen, Yahweh Shalom. Yahweh Shammah, diese ganzen Namen Gottes, in denen sich Gott zeigt und offenbart, wo er sein Wesen offenbart. Aber ich habe gemerkt, wenn wir schauen, wie Gott sich vorstellt, hier haben wir, wie Gott sich Isaak vorstellt, zum Beispiel 1. Mose 26. Und Gott begegnet ihm, Isaak begegnet dem Herrn und er sagt, er erscheint ihm und er sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Er stellt sich als Gott der Väter vor. Auch bei Mose, als Mose vor dem brennenden Dornbusch steht und Gott sich ihm offenbart und sagt, ich bin, ja, ich bin der, ich bin. Und dann sagt er auch, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Also er bezieht sich auf die Vorväter. Er sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Aber wir haben nicht, er sagt nicht, ich bin dein Vater. Ja, ich bin der Gott deines Vaters. Und er war den Menschen, dieser Gott war dieser heilige Gott, ja, dieser Herrscher, dieser Schöpfer. Und er war auch als Freund bekannt. Ja? Das heißt, wir wissen, dass er der Freund Abrahams war, dass er auch ein Freund von Mose war. Das wissen wir als Freund. Aber was wir nicht lesen im Alten Bund ist, dass Gott sich selber als Vater vorstellt. Und es wurde mir zum ersten Mal so richtig klar. Und ich glaube später, wenn wir uns anschauen, was Jesus da eigentlich getan hat, als er den Namen des Vaters offenbart, dass wir erst beginnen können, das so richtig zu schätzen, wenn wir verstehen, dass es nicht zu allen Zeiten so war. Was wir haben im Alten Testament sind Hinweise, prophetische Hinweise, in denen Gott als Vater, diese, ja, in denen diese Sicht für Gott als Vater schon gegeben wird, vorausschauend. Zum Beispiel bei Jesaja, wenn wir mal eins weiterklicken. Jesaja war ein Prophet und als das Volk Israel mal wieder abgewichen ist, hat er ein Bußgebet gesprochen, in dem er für die Sünde des Volkes, die Sünde des Volkes vor Gott gebracht hat. Und dann hat er zu Gott gefleht und er hat gesagt, denn du bist unser Vater. So Jesaja, prophetisch, spricht er Gott als Vater an und er sagt, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her, das ist dein Name. Das ist dein Name. Warum bezieht er sich auf Abraham? Denn Abraham weiß nichts von uns. Warum? Weil Abraham als Vater bekannt war. Ja? Das jüdische Volk, das hat sich auf Abraham bezogen. Abraham war der Vater, Vater Abraham. So, wenn sie von Vater gesprochen haben, sie haben an Abraham gedacht. Und jetzt kommt Jesaja und er prophezeit und er sagt, Abraham weiß nichts von uns. Warum? Weil er tot ist. Dieser Vater, er weiß nichts von uns, der kennt uns nicht, er hat keine Beziehung zu uns, aber da ist einer und das ist der Vater, denn du bist unser Vater. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Er bezieht sich sogar auf den Erlöser und wir wissen, wer der Erlöser ist. Es ist Jesus, es ist der Messias. So, dieser Vater wird mit dem Erlöser verknüpft. Der Vater wird mit dem Erlöser in Verbindung gebracht. Dieser Name des Vaters ist mit dem Namen des Erlösers verbunden. Wir werden auch gleich sehen, warum. Wir haben eine ähnliche Prophetie in Psalm 89. Hier hat derjenige, der den Psalm geschrieben hat, hat über David prophezeit, König David. Nicht etwa über Gott. Und er hat über ihn prophezeit, er wird mich anrufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm festbleiben. Und ich will seinen Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. So, hier ist die Rede davon, dass Gott David zum Erstgeborenen macht und seine Nachkommen für immer einsetzt auf den Thron, auf dem ewiglichen Thron. Und ich denke, wir alle wissen, wenn wir die Geschichte Gottes mit David kennen, wenn wir die ganzen Psalmen kennen, wenn wir sehen, wie prophetisch auch die Psalmen sind, wissen wir, dass hier nicht nur David gemeint ist als König, sondern die Nachkommen Davids, ja, die Söhne Davids. Und wer war dieser Nachkomme? Ja, wir wissen das natürlich. Aus dieser Linie kommt der Messias, aus dieser Linie kommt der König. Und wir sehen es, dass hier eigentlich prophetisch vorausgedeutet wird, wenn es heißt, mein Vater bist du, und wenn hier vom Erstgeborenen die Rede ist, von diesem Höchsten unter den Königen, dass es um den Messias geht. Denn wir finden einen ganz ähnlichen Wortlaut, als der Engel die Geburt des Messias ankündigt und zu Maria spricht. Schauen wir uns an, Lukas 1, 31 bis 33. Da sagt der Engel zu Maria, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jesus, das ist dieser Retter, ja, dieser Erlöser. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Wir sehen also, in dem Moment, wo im Alten Testament vorausgedeutet wird auf den Vater, ist von Messias und vom Erlöser, von Jesus die Rede. Prophetisch. Warum ist es wichtig? Vielleicht denkt ihr, ja und jetzt? Ab welchem Moment tritt Gott als Vater in Erscheinung? Jetzt kommt eine ganz logische Sache eigentlich, ja, aber die mir einfach das nochmal tiefer gezeigt hat. Ab welchem Moment kann ich zu jemandem von euch Männern Vater sagen? Ja, in dem Moment, wo ihr ein Kind habt. In dem Moment, wo der Sohn auftritt. In dem Moment, wo der Sohn auftritt, gibt es den Vater. Und deswegen heißt es, der Sohn offenbart diesen Namen, aber Vater. In dem Moment, wo der Sohn kommt. Und ich hab diesen Anfang vom Johannesbrief nochmal ganz anders gelesen, glaubt mir das. Und vielleicht ihr jetzt auch. Was war denn am Anfang? Es heißt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier ist von Jesus die Rede natürlich. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Da wird er als das Wort bezeichnet. Es heißt nicht, der Sohn war am Anfang bei Gott, obwohl er schon der Sohn war und der Vater auch schon der Vater war, aber er war nicht offenbart. Und dann geht es weiter, hier war das Wort und dann heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und dann geht es weiter und es heißt, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und ich hab irgendwie angefangen zu begreifen, da ist dieser Sohn, der vom Vater kommt, der ein Mensch aus Fleisch und Blut wird und von Anfang an ist es sein Anliegen, den Namen des Vaters bekannt zu machen. Das war nämlich auch der Grund, warum er kam. Um die Verbindung, und der Dirk hat es vorhin gebetet, um die Verbindung zum Vater wiederherzustellen. Sein Anliegen war die eines Sohnes, der vom Vater kommt, um zu zeigen, wer der Vater ist. Nicht um sich selber zu zeigen. Nicht um sich selber zu zeigen als Gott, hier heißt es, er ist selbst Gott, sondern um den Vater zu zeigen. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so sehen wir, und es war für mich sehr, sehr spannend nochmal, manchmal, wenn ich irgendwas studiere und sage, wie ist das eigentlich? Und ich lese nochmal von vorne die Evangelien durch, ja, und plötzlich fallen einem Dinge auf, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich habe dieses Mal die Evangelien nochmal durchgelesen und geguckt, okay, wie taucht der Vater auf? Wo taucht der Vater auf? Und ich war richtig berührt, dass von Anfang an, wirklich von Anfang an, Jesus auf den Vater hinweist. Der Vater. der Vater, der Vater. Ja. Es fängt schon ganz früh an. Es heißt von Jesus, Jesus wuchs heran, also er wird geboren, er wird erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und dann kommt da diese Situation, er ist 12 Jahre alt und er geht mit seinen Eltern, wie immer, zum, also wie häufiger, zum Passa, nach Jerusalem, zum Passafest. Und er geht unter anderem auch in den Tempel. Und als die Eltern wieder abreisen, sie sind schon eine Tagereise weit entfernt, merken sie plötzlich, Jesus fehlt. Ja? Und dann kehren sie natürlich um, sie dachten, der ist irgendwo bei Verwandten vielleicht dabei. Und sie kehren um und sie gehen zurück und sie suchen ihn in Jerusalem und schließlich finden sie ihn im Tempel. Ja, wie er sich da unterhält mit den Schriftgelehrten. Und sie sind voller Vorwürfe und sie sagen zu ihm, hey, ja, wo warst du? Und Jesus sagt dann ganz lapidar, ja. Warum habt ihr mich gesucht? Ja, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Jetzt stellt euch das mal vor als Eltern. Das ist krass. Aber Jesus als 12-Jähriger, er weist schon auf den Vater und sagt, ich weiß, wer mein Vater ist. Das ist mein Vater. Also ich habe mir vorgestellt, für Josef muss leicht irritierend gewesen sein, wobei Josef natürlich wusste, er hatte ja diese Träume und wusste, dass er der Sohn Gottes ist. Und seine Mutter wusste es natürlich auch. Obwohl es heißt, sie verstanden es nicht, heißt es dann von Maria, sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Und es war auch schon früher so, als die Hirten zum Beispiel kamen und viele Dinge über dieses Kind ausgesprochen haben, dass es der Sohn des Höchsten ist, von Maria heißt es, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und dann zu Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus, ja, man liest dann weiter, und eigentlich gleich zu Beginn des öffentlichen Wirkens, was passiert hier? Jesus lässt sich von Johannes dem Täufer taufen. Und was passiert? In dem Moment, wo er aus dem Wasser steigt, kommt der Heilige Geist auf ihn wie eine Taube und dann kommt eine Stimme. Und diese Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und manchmal lesen wir vielleicht nur dieses, das ist mein geliebter Sohn. Wir sehen, wie der Sohn offenbart wird, wie der Sohn bestätigt wird. Aber was passiert hier eigentlich auch? Der Vater wird offenbart. Wenn da jemand sagt, dies ist mein geliebter Sohn, dann ist da ein Vater. Diese Stimme ist der Vater, der den Sohn bestätigt. Und dann sehen wir, wie Jesus beginnt, umherzuziehen und zu predigen, das Reich Gottes zu verkündigen. Und er spricht immer vom Reich Gottes, er spricht immer vom Reich seines Vaters. Und er verkündigt den Vater, den Vater, den Vater. In der Bergpredigt, die Bergpredigt ist voll von Vater, wenn ihr die mal lest. Ja? Und er redet von seinem Vater. Und es war eigentlich zu dieser Zeit eine Ungeheuerlichkeit. Nochmal, wir denken zurück, es war nicht üblich, Gott den Vater zu nennen. Es war nicht nur üblich, sondern es war eine Ungeheuerlichkeit. Und es war nicht nur eine Ungeheuerlichkeit, sondern es war Gotteslästerung. Schlichtweg Gotteslästerung. Warum? Wer Gott seinen Vater nennt, der macht sich selber zu Gott. Er ist ja Gottes Sohn. Und das ist auch der Grund, warum Jesus zum Tode verurteilt wurde. Als Jesus sagte, Johannes 5, Vers 8, Vers 17, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Und dann heißt es, das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Und ab diesem Moment versuchen sie, ihn zu töten. Und wir wissen, wie das Ganze ausgeht. Es wird auf die Spitze getrieben, als er schließlich vor dem Hohen Rat steht, kurz vor der Kreuzigung. Und sie versuchen immer noch Anklage gegen ihn zu finden. Dann fragen sie ihn einfach, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus antwortet dann, du hast es gesagt. Und was passiert? Der hohe Priester, er zerreißt seine Kleidung und sagt, was brauchen wir noch eine Anklage? Was brauchen wir noch eine andere Anklage? Ihr habt es alle gehört, Gotteslästerung. Er zerreißt sein Gewand und er spricht das Todesurteil aus. Und tragischerweise verpassen sie, die ihn da verurteilen wegen Gotteslästerung, verpassen sie, dass nicht er selber sich zu Gottes Sohn gemacht hat, sondern dass ihm diese Würde von Gott selber, dem sie doch eigentlich nachfolgen wollten, den sie doch eigentlich anbeteten, den sie doch eigentlich für so heilig hielten, dass Gott selber diesem Sohn diese Würde verliehen hat. Und ich fand es einfach stark, im Hebräer wird ja, der Hebräerbrief richtet sich ja eben auch an die Juden, ja, damit sie verstehen würden, wer eigentlich der Messias ist. Und im Hebräer heißt es, dass ihm die Würde von dem verliehen wurde, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass also tatsächlich Jesus, dieser Messias, dieser von Gott gezeugte Sohn ist und dass Gott selber es war, der ihn Sohn genannt hat und nicht etwa der Sohn sich angemaßt hat, sich einen Vater zu suchen, Gott als Vater zu suchen. Sie verpassen, dass Gott den Messias zum Sohn gemacht hat, zum Erstgeborenen. Sie wussten, dass es diese Prophetien gab, dass er nicht nur er, dieser Erstgeborene, den Vater haben würde, sondern dass er zum Vater würde für alle, die ihm folgen, für alle, die dem Messias folgen. Sie verpassen es. Denn das, was Jesus von Anfang an verkündigt hat, ist nicht nur, aber mein Vater. Nicht nur diese Bestätigung, dass er der Sohn Gottes war und dass Gott sein Vater war, sondern, und das ist eigentlich eine noch größere Ungeheuerlichkeit, weil Jesus, der war ja perfekt. Er sagt nicht nur mein Vater, sondern Jesus spricht in seinen Predigten von euer Vater. Im gleichen Atemzug, in dem er sagt mein Vater, sagt er auch euer Vater. Und auch hier die Bergpredigt, schon allein ganz am Anfang. Die Bergpredigt ist voll davon. Und da kann man nur einige Beispiele nennen. Ich nehme jetzt nur eins raus, ja, wo Jesus sagt, Matthäus 5, 48, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Euer Vater. Und einige Verse vorher, Vers 45, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Es muss absolut revolutionär gewesen sein, dass Jesus hier zu den Jüngern sagt, ihr erweist euch als Söhne des Vaters im Himmel. So, Jesus bringt nicht nur seinen Vater ins Spiel, sondern er bringt ihn als unseren Vater ins Spiel. Und er macht es seine ganzen Predigen durch, Bergpredigt, wie gesagt, voll davon, ja, wo er sagt, betet zu eurem Vater. Wenn ihr betet, dann betet zu ihm im Kämmerlein. Ja, geht zu eurem Vater. Oder euer Vater versorgt euch. Wenn doch der Vater im Himmel die Vögel versorgt, so wie viel mehr seid ihr wert? Und er spricht die ganze Zeit von diesem Vater bis zum Ende seiner Zeit hier auf der Erde, bis zur Kreuzigung, bis sogar nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Da redet er nämlich mit Maria und er sagt, also er begegnet ihr, nachdem er auferstanden ist, und er sagt, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Also wenn das so eine Betonung ist, ja, sagt nicht, ich fahre auf zu meinem Vater und ich werde mich dann schon um euch kümmern, sondern er sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also Jesus, was ich einfach hier rausspüre, ist, was für eine Sehnsucht Jesus hat, dass wir den Vater nicht nur als seinen Vater erkennen, sondern als unseren Vater. Und was für eine Sehnsucht muss Gott der Vater haben und gehabt haben, von Anfang der Schöpfung über Sündenfall, bis die Zeit erfüllt war, dass Jesus kommen konnte, um ihn als Vater zu offenbaren. Was für eine Sehnsucht, was für ein Verlangen muss der Vater gehabt haben, und er hat es immer noch, dass wir ihn als Vater erkennen. Jesus wollte diese innige Beziehung nicht für sich behalten. Er wollte, dass seine Jünger den Vater kennenlernen, dass sie genauso, genau die gleiche innige Beziehung zum Vater haben. Und Jesus selbst, er hat deshalb, es heißt, dass er den Geist des, dass Gott den Geist des Sohnes in unsere Herzen gesandt hat. Wenn wir mal lesen, wir wissen, dass wir Abba Vater sagen können. Das kommt zweimal vor, auch im Galaterbrief. Da heißt es, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Davon hat ja Bärbel auch letzte Woche gesprochen. Aber mir wurde hier nochmal so klar, dass es heißt, der Geist seines Sohnes kommt in unsere Herzen. Das heißt, der Geist von Jesus, so wie Jesus die Beziehung zum Vater hatte, das wird jetzt in uns hineingepflanzt, damit wir auch die gleiche Beziehung haben zum Vater, wie Jesus sie gesagt hat. Und Jesus zeigt auch, dass der Grund, warum er auf die Erde gekommen ist, genau darin liegt, diese Verbindung zum Vater wiederherzustellen. Denn er sagt ja von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, er stellt sich nicht vor, ich bin das Endziel eurer Wünsche oder ich bin das Endziel, ja, von dem, was ihr überhaupt sucht, eurer Gottesbeziehung, sondern er sagt, ich bin der Weg. Ja, ein Weg, der geht irgendwo hin. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg zum Vater. So, wenn wir Jesus finden, es ist der einzige Weg zum Vater, es ist ein Muss, es ist herrlich, Jesus zu sehen. Aber lass uns doch weitersehen, er ist der Weg zum Vater. Und das, was wir vorhin gelesen haben, dieser Anfang vom Johannesevangelium, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, also nicht durch den Willen, sondern sie sind aus Gott geboren worden. Wenn Jesus also den Menschen den Vater verkündigt, dann nicht nur als seinen Vater, sondern es liegt ihm wirklich daran zu zeigen, wie sehr sich Gott danach sehnt, dass er unser Vater ist. Und auch, was Jesus getan hat, damit er überhaupt unser Vater sein kann. Und das Wort Gottes ist voll davon. Also wer überhaupt mal nach dem Vater sucht, er wird so viel finden. Und ich hoffe, dass das einfach dazu führt, auch heute hier, nicht nur, dass wir uns das jetzt anhören, sondern dass es uns herausfordert und einlädt, wirklich auch im Wort Gottes nach diesem Vater zu suchen, Schätze zu finden. Ich habe festgestellt, das Wort Gottes ist voll davon, was das Wesen des Vaters angeht. So lass uns danach graben. Er ist der Vater, er ist das Modell für jede Vaterschaft. Er ist der, von dem jede Vaterschaft ausgeht, so heißt es im Epheser. Und Jesus ist gekommen, um Versöhnung zu schaffen, den freien Zugang zum Vater, auch im Epheserbrief, wo es heißt, und Jesus kam und hat Frieden verkündigt, den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Die Fernen und die Nahen, hier haben wir auch das Volk, ja, das Volk Israel und die Nationen. Und für beide hat Jesus diesen Zugang zum Vater geschaffen. Vorhin war das Volk, das in einem Bund stand mit Gott. Und jetzt kommt Jesus und er sorgt dafür, dass die Fernen und die Nahen, das Volk Israel und die Nationen freien Zugang haben zum Vater. Das war das Werk von Jesus. Er kam und hat Frieden verkündigt, nicht Weltfrieden, ja, sondern Frieden, was ist es? Das ist die Versöhnung mit dem Vater. Er ist der Weg zum Vater, die Versöhnung mit dem Vater. Und Jesus will auch nicht der sein, der da irgendwie dazwischen steht, auch wenn er natürlich dieser einzige Mittler ist, dieser einzige Weg zum Vater. Und er sagt nicht, wenn ihr zum Vater geht, dann müsst ihr jetzt zu mir kommen und ich werde es dann dem Vater mitteilen. Ja, so eine indirekte Beziehung, sondern in Johannes 16, er sagt zu ihnen, ihr könnt den Vater bitten. Ich werde nicht mehr für euch bitten beim Vater, sondern ihr selber könnt beim Vater bitten. Und jetzt kommt die Begründung, denn der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb. Nicht nur mich, nicht nur ich bin sein Sohn, sondern ihr seid Söhne und Töchter dieses Vaters. Versteht doch, dass ihr nicht indirekt zum Vater gehen müsst, sondern der Vater selbst hat euch lieb. Und er zeigt auf ganz krasse Weise, wie sich unser ganzer Stand verändert hat. Und wenn Jesus unser Vater ist, weil, und das ist das, was vermutlich euch ähnlich viele Schwierigkeiten gedanklich bereitet wie mir vielleicht, er hat uns in die gleiche Position versetzt wie Jesus. Ja, und da steige ich dann irgendwie aus. Aber wir sollen nicht aufsteigen, wir sollen das Wort Gottes nehmen und sagen, okay, wenn Gott es sagt, dann ist es so. Warum? Was heißt es nämlich? In die gleiche Position versetzt. Wir haben im Johannes gelesen, wir sind aus Gott geboren. Wir sind nicht einfach nur adoptiert oder dazugefügt. Ja, es gibt so ein Lied, in dem heißt es, we are adopted in your family. Wir sind in deine Familie hinein adoptiert, ja, in die Familie Gottes, aber das ist eigentlich nicht richtig. Das Wort Gottes sagt, wir sind aus Gott geboren, und im Jakobus, ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle habe, doch, im Jakobus heißt es in der Schlachterübersetzung, da wo es von dem Vater des Lichts, dem Vater der Lichter die Rede ist, bei dem keine Veränderung ist, heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Ja? Er hat uns gezeugt, er hat uns nicht einfach nur adoptiert, er hat uns gezeugt. Was bedeutet es? Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind nicht adoptiert. Wenn du adoptiert wirst, dann gehörst du zwar zur Familie, aber du hast ein anderes Erbgut. Wenn du gezeugt wirst und aus Gott geboren bist, dann heißt es, Gott ist in dir. Das ist doch ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Wenn ich gezeugt und aus Gott geboren bin, heißt es, ich bin diese neue Schöpfung in Gott. Und Jesus sagt, so wie ich Sohn bin, seid auch ihr Söhne und Töchter. Bärbel hat ja letztes Mal gesagt, wir sind alle Sohn. Hat mit dem Erbe zu tun, finde ich auch total schön. Aber wir sind tatsächlich gezeugte, aus Gott geborene Kinder. Nicht einfach nur dazugefügt. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Und es wird bestätigt durch das, was Jesus sagt, angekündigt hat und was dann jetzt im Römerbrief aufgegriffen wird über Jesus. Da heißt es nämlich, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Wer? Also wir natürlich, ja, die Menschen, wir Nachfolger. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Hier ist jetzt noch von seinem Sohn die Rede. Ja? Wir sollen, Gottes Ziel ist es, dass wir seinem Sohn gleich werden. Nicht nur irgendwie nacheifern, sondern dass wir ihm gleich werden. Und wir werden es auch eines Tages sein. Wisst ihr das? Auch das steht im Wort Gottes. Wir werden ihm eines Tages gleich sein. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Nicht irgendwie Brüder, sondern Brüder. Wer von euch hat einen Bruder?
Okay.
Du hast einen Vater und dein Bruder hat auch einen Vater. Das heißt, er ist Sohn von deinem Vater. Was hier ganz krass steht, und das müsst ihr euch jetzt mal klar machen, diese Ungeheuerlichkeit, ich glaube, wir nehmen das zu selbstverständlich. Was hier Jesus sagt, ist, ich bin der Sohn Gottes, dann nicken wir alle noch. Und dann sagt Jesus mehr oder weniger durch das Wort, und du bist der Sohn Gottes, genauso wie ich der Sohn Gottes bin. Du bist nur dass er der Erstgeborene ist, er ist der Erste. Aber du bist auch Sohn, so wie Jesus Sohn ist. Kann nur unser Geist verstehen, ja? Da steigen wir aus, glaube ich. Aber Jesus ist gekommen, diesen Namen zu offenbaren und diese Wahrheit zu offenbaren. Eine weitere Sache, die er sagt, ist, nochmal zurück, warum er den Namen offenbart. Hier kommt nämlich auch eine Begründung. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart, Johannes 17, und werde es auch weiterhin tun. Und jetzt kommt damit. Was ist damit bezweckt? Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Das heißt, die Begründung, warum Jesus diesen Namen des Vaters offenbart, ist, damit die Liebe des Vaters in uns ist. Damit wir verstehen, wie sehr uns der Vater liebt. Ich mache das ab und zu als Andacht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal hier erzählt. Ich mache das ab und zu als Andacht in der Schule. Und ich habe das in der siebten Klasse so gemacht, und ich hab jemanden gefragt, glaubst du, dass Gott dich liebt? Und dann hat er gesagt, ja klar glaube ich, dass Gott mich liebt. Okay? Und dann habe ich gefragt, okay, glaubst du, dass Gott dich genauso liebt, wie er Jesus liebt? Und dann ging die Diskussion los. Beim ersten war noch, ja klar, liebt uns Gott, ja, ist doch logisch. Aber jetzt ging die Diskussion los. Dann haben ein paar gesagt, ja, also theoretisch ja schon, weil Gott liebt uns ja, wir sind ja seine Kinder. Und dann haben andere gesagt, ja, aber Jesus war ja ohne Sünde. Und Jesus war ja viel näher an ihm dran. Und gefühlsmäßig müsste doch der Vater Jesus mehr lieben als mich. Oder? Und sie haben diskutiert. Und ich frage euch jetzt, glaubst du, dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus, seinen eingeborenen Sohn, liebt? Und wir sind, glaube ich, wir sind uns alle einig, dass diese Liebe unvergleichlich ist, oder? Wie der Vater den Sohn liebt, dafür gibt es kein anderes Modell. Das ist unvergleichlich, stimmt's? Da sind wir uns einig, oder? Dass die Liebe vom Vater zu seinem Sohn Jesus unendlich sein muss, oder? Und jetzt die Frage an dich. Glaubst du, dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus liebt? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortet hast, dann hat es viele Konsequenzen, weil dann ist vorbei mit Nichtannahme, dann ist vorbei mit Ablehnung. Dann, warum jammerst du noch rum und sagst, kein liebt mich, ja? Hallo? Wenn der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus liebt, wie kann das sein, dass wir hier noch so, ja, mit Ablehnung zu kämpfen haben? Weil wir es nicht verstanden haben, weil wir genau diese Wahrheit nicht verstanden haben, wer der Vater ist und wer wir für den Vater sind. Und deshalb stehe ich hier und ich bete wirklich, dass wir mehr und mehr erkennen, was das eigentlich bedeutet. So, diese Kinder, sie haben diskutiert und haben gesagt, theoretisch ja, praktisch nein. Und dann kam ein Kind auf eine schlaue Idee und ich habe gedacht, yes. Das Kind hat nämlich Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, gefühlsmäßig nicht, aber ich würde es glauben, wenn es in der Bibel steht. Und ich habe gedacht, jawohl, jawohl, das ist die richtige Einstellung. Ja? Wir glauben es, wenn es in der Bibel steht, selbst wenn ich es nicht fühle, aber wenn es da drin steht, dann will ich es glauben. Und dann haben sie angefangen zu überlegen, steht es in der Bibel, dass der Vater uns genauso liebt, wie er Jesus liebt? Steht es drin? Es steht drin. Können wir gerade mal die nächste Folie haben? Es steht drin. Und zwar genau in diesem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus sagt, ich will den Namen des Vaters offenbaren, damit die Liebe in ihnen sei. Es steht drin, nämlich er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Und ich habe alle Übersetzungen durchgeguckt. Es steht überall genauso drin. Es steht überall genauso drin, dass wir von dem Vater so geliebt sind, wie Jesus von ihm geliebt ist. Und ich habe den Kindern das gezeigt und sie haben gesagt, okay, ich glaub's. Und ich hoffe das für uns, dass wir sagen, okay, wenn das tatsächlich so ist, ich werde es glauben. Und weil wir dadurch den gleichen Stand haben wie Jesus vor dem Vater. Deshalb will Gott, dass wir auch die gleiche Beziehung pflegen zum Vater, wie Jesus sie zum Vater gepflegt hat. Weil es eben nicht nur sein Vater ist, sondern weil es unser Vater ist. Und wir sehen eigentlich die Beziehung von Jesus zum Vater, die wir in den Evangelien entdecken können, die gibt uns eigentlich dieses Modell für diese Beziehung zwischen Sohn und Vater, zwischen Kind und Vater. Und wir sehen, wie sie eins sind. Jesus sagt hier, wir sind eins. Er ist eins mit dem Vater. Er sucht die Zweisamkeit mit dem Vater. Ich werde das jetzt nur kurz anreißen, weil das wäre definitiv ein Thema für eine weitere Predigt. Ja. Er sucht die Zweisamkeit mit dem Vater. Er sucht den Willen des Vaters. Wir erinnern uns, er ist im Garten und er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist die Beziehung zum Vater und es heißt von ihm, er ist alle Zeit gehorsam. Er tut alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und er betet ihn an in Geist und Wahrheit. Wir haben oft schon dieses Lied gesungen, dass wir Gott in Geist und Wahrheit anbeten, ja, wie es auch im Johannes heißt, in Wahrheit und in Geist. Und da ist vom Vater die Rede, den Vater anzubeten in Wahrheit und in Geist. Und das ist das, was Jesus getan hat. Und deshalb fordert uns Jesus auch dazu heraus, den Vater zu suchen, ihn mehr und mehr kennenzulernen, sich von ihm lieben zu lassen mit dieser Liebe, mit dem er, der Sohn, der eingeborene Sohn, geliebt wurde und immer noch geliebt wird vom Vater. Und das ist nicht in Worten auszudrücken. Und vielleicht ist es bei einigen von uns heute auch so, dass wir uns bisher, dass wir Jesus nachfolgen, auch absolut brennen, auch vom Heiligen Geist erfüllt sind, den Vater auch kennen, auch zum Vater beten, aber dass doch irgendwie wir meistens doch eher Jesus vor Augen haben oder nur Jesus vor Augen haben, wenn wir zu Gott gehen, weil wir es uns vielleicht am ehesten vorstellen können, weil er dieser Menschensohn ist, weil er so geworden ist wie wir, weil er mitfühlen kann und so weiter. Und ich glaube, ihr alle wisst, wovon ich spreche. Ich kenne das bei mir. Ja? Es sind solche Phasen, wo ich tatsächlich wirklich ganz fokussiert auf Jesus bin. Was auch nicht schlecht ist, versteht mich richtig. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater und ihr könnt direkt zum Vater gehen. Und er will, dass wir diesen Vater entdecken. Vielleicht ist auch der Vater, dieser, wie vielleicht ein Stück weit wie im alten Bund, dieser heilige Gott, dieser, der eher so dieser Herrscher ist, dieser Herr. Und vielleicht ist da eher diese Herr-Knecht-Beziehung bei dir. Du versuchst es ihm recht zu machen, du versuchst Dinge für ihn zu tun, um ihm zu gefallen. Aber er sagt eindeutig, ihr seid nicht mehr Knechte, ihr seid nicht mehr Sklaven, sondern ihr könnt Abba, Vater zu mir sagen. Gott hat so ein Verlangen danach. Ich sage es nochmal, Gott hat so ein Verlangen danach, dass wir ihn als den Vater erkennen, der er ist. Dass wir ihn als den Vater erkennen, den Jesus uns offenbart hat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich diesem Wort Gottes, das, was wir jetzt heute gelesen haben, dass wir dem auf die Spur gehen und wir sagen, okay, Vater, hier bin ich. Ja? Und Jesus, zeig mir den Vater. Ich will den Vater sehen. Und dann wird Jesus sagen, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Aber es geht ihm um den Vater und ich fange an, das Wesen des Vaters zu entdecken. Ich fange an, diese unglaubliche Liebe zu entdecken. Und das ist das, was Jesus uns offenbart. So, es geht nur, wenn jeder einzelne von uns diesen Vater sucht. Denn er muss offenbart werden. Man kann ihn nicht predigen, lehren. Ich könnte viel über den Vater sagen, aber er wird offenbart durch Jesus. Und ich wünsche mir, dass einfach durch diese Worte, die wir heute gehört haben, dass wir gelockt werden, eine Sehnsucht entwickeln, diesem Vater zu begegnen, den Vater nochmal ganz neu kennenzulernen, den Vater nicht selbstverständlich zu nehmen, ja, er ist halt der Vater, sondern zu sagen, was heißt es, Vater, dass du mein Vater bist, du bist mein Vater, ja, und wir fangen an zu proklamieren, dass er der Vater ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns dann einfach weiterführt, uns Dimensionen zeigt, die wir vielleicht bisher überhaupt noch nie gesehen haben, noch nie erkannt haben. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich euch herausfordern, diesem Vater noch mehr auf die Spur zu gehen. Wirklich da auch das Boot zu verlassen und sagen, okay, Herr, führ mich da an Orte, zeig mir den Vater auf eine Art und Weise. Heiliger Geist, zeig mir die Wahrheit über den Vater, wie ich sie bisher nicht gekannt habe. Und dazu lade ich euch ein. Und während wir jetzt einfach ein Lied singen, auch als Gebet, in dem wir Gott Antwort geben, da lade ich euch ein, dass ihr euch ausstreckt nach dem Vater, dass ihr vor den Vater geht. Und wenn euch das ein Anliegen ist, wenn ihr angesprochen worden seid von Gott selber, dass ihr ihm das als Gebet bringt und sagt, okay, Vater, ich will dich erkennen, ich will mehr von dir, ich will verstehen, was es heißt, dich als Vater zu haben. Ich will verstehen, was es heißt, diese unendliche Liebe, mit der du Jesus geliebt hast, dass die für mich gilt. Offenbar mir das Herz des Vaters. Dazu lade ich euch ein.